Wir danken dir jetzt für diesen Abend, auch für die Gemeinschaft jetzt miteinander, wo wir auf dich und dein Wort sehen können. Schenk uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes ein Ohr zu hören, wie ein Jünger hört. Dass du durch dein Wort in unser Herz eindringst, dass es unsere Person erfasst und wirksam wird in unserem Leben. Amen. Ich bitte Sie, 1. Mose 50 aufzuschlagen. Ersten Mose 50 ab Vers 15. Das ist eine Stelle, die mich durch viele Jahre immer wieder bewegt und auch begleitet hat. In dieser Stelle von 15 bis 21 wird eigentlich die ganze Josefsgeschichte noch einmal neu aufgerollt. Als nun die Brüder Josef sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie: Wie? Wenn nun Josef feindselig gegen uns auftritt und uns all das Böse vergilt, was wir an ihm getan haben? Darum ließen sie dem Josef sagen: Mein Vater hat vor seinem Tode befohlen, so sollt ihr zu Josef sagen: Ach, vergib doch deinen Brüdern ihre Missetat und Sünde, dass sie so übel an dir gehandelt haben. So vergib uns nun unsere Missetat, da wir doch auch dem Gotte deines Vaters dienen. Josef aber weinte, als sie ihm das sagen ließen. Dann gingen seine Brüder selbst hin, fielen vor ihm nieder und sprachen: Da nimm uns hin, als deine Knechte. Josef sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Bin ich denn an Gottes statt? Ihr zwar gedachtet, mir Böses zu tun, aber Gott hat es zum Guten gewendet, dass er täte, was jetzt am Tage ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nun nicht. Ich will für euch und eure Kindlein sorgen. Und er tröstete sie und redete ihnen freundlich zu. Josef ist tot. Eine große Totenklage wird gehalten, die sieben Tage dauert. Der Tod des Vaters, der Mittelpunkt der Familie, stellt nun mit einer ungeheuren Deutlichkeit die Spannungen, die in dieser Familie über Jahrzehnte angelegt sind, ins Licht. Keiner hat das vorhergesehen oder vielleicht sogar damit gerechnet. Der Friede, der Shalom, das Heilsein der Familie Jakobs ist seit Jahrzehnten gestört, obwohl das keiner wahrhaben will. Oberflächlich schien alles zu laufen, glänzend. Man lebte miteinander, man kam miteinander aus, verkehrte freundlich miteinander, aber unter der Oberfläche brodelte es. An den Spannungen, an dem gestörten Verhältnis untereinander ist hier die ganze Familie beteiligt. Wie hatte sich das entwickelt? Jakob hatte seinen Sohn Josef den anderen Söhnen vorgezogen. Josef erhielt ein Kleid. Das Kleid machte den Stand deutlich. Josef wurde durch dieses Geschenk des Vaters hervorgehoben, höher gesetzt, die anderen wurden zurückgesetzt. Ungeniert zeigte Josef, dass er diese bevorzugte Stelle von seinem Vater erhalten hatte. Und das hatte Auswirkungen. Zunächst auf Josef selbst. Er sonnte sich in dieser Stellung, fühlte sich heraufgehoben und vor die anderen Brüder gesetzt. Er nutzte seine Stellung aus, genoss die Privilegien des Vaters und trug diese entsprechend zur Schau. Um seine Stellung beim Vater gegenüber den Brüdern noch mehr aufzuwerten und zu sichern, hintertrug er alles über seine Brüder dem Vater. Die Erziehung Jakobs erzeugt in Josef eine bodenlose Arroganz. Bevorzugte Erziehung in dieser Weise legt in der Seele eines Menschen Hochmut an. Die Erziehung des Vaters wird zu einer großen charakterlichen Gefahr für den Sohn. Der Hochmut Josefs kennt bald keine Grenzen. Seine Träume erzählt er ungeniert den Brüdern und reizt sie noch mehr zum Zorn. Hochmut kann nicht schweigen, sondern ist ständig dabei, den Sockel des eigenen Lebens immer größer werden zu lassen. So provoziert Josef seine Brüder so tief, dass ihr Neid so stark wird, dass sie sogar bereit werden, ihren Bruder zu töten. Sehen Sie, Neid ist eine abscheuliche, für den Neider wie für die Beneideten in gleicher Weise eine zerstörerische menschliche Neigung und Regung. Neid hat überall die gleichen Wirkungen. Er trennt von Gott, er schneidet die Verbindung zum anderen ab und macht den Neider letzten Endes im tiefsten Sinne unglücklich. Eine falsch angelegte Erziehung, eine Erziehung, die den einen vorzieht und den anderen zurückdrängt, bewirkt heillosen Unfrieden in einer Familie. Hier werden Spannungen auf Jahrzehnte angelegt. Der eine wird zur Arroganz erzogen und die anderen verlieren die Fähigkeit, aufgrund ihres Neides den Vater und den Bruder zu lieben. Kaum überbrückbare Wände in den Beziehungen werden aufgebaut. Davon sind fromme Familien nicht geschützt. Jakob, der Mann Gottes, erzeugt den Unfrieden in seiner Familie durch eine verfehlte Erziehung. Wir wissen, dass es nur durch die Besonnenheit eines Bruders gelang, dass die Brüder nicht zu Mördern werden. Aber der Verkauf Josefs nach Ägypten und der vorgetäuschte Mord bringen großes Elend in die Familie Jakobs. Jakob ist seit dieser Zeit im tiefsten Herzen ein gebrochener Mann. Die Schuld dieser Familie kommt nun über die Jahre, ja fast Jahrzehnte nicht zur Ruhe. Über Schuld wächst kein Gras. Schuld verjährt sich auch nicht von selbst, wenn nicht Vergebung darüber gesprochen wird. Die begangene Schuld lässt die ganze Familie nicht mehr zur Ruhe kommen. Für Menschen Gottes, für Christen, gibt es automatisch keinen Frieden. Sondern erst, wenn wir den Frieden Jesu in unseren Familien zur Geltung kommen lassen. Und das drückt sich am stärksten in den Beziehungen aus. Wenn wir als Familien nicht darauf achten, auch als Familien, die sagen, dass Christus die Mitte unserer Familie ist, wenn wir nicht darauf achten, wie diese Beziehungen gepflegt und gebaut werden, besonders in der Erziehung der Kinder. Wir müssen uns immer wieder fragen, welche innere Haltung haben wir den Kindern gegenüber? Wohin wollen wir sie haben? Wollen wir aus unseren Kindern Josefe machen? Was wollen wir eigentlich in unseren Kindern anlegen? erschüttert mich immer tief, mit welchem guten Willen Eltern ihre Kinder erziehen, aber letzten Endes das in ihre Kinder hineinlegen, was sie wollen. Und selten darauf achten, dass Gott in den Kindern Großes angelegt hat, das sich entfalten muss. Der Ehrgeiz der Eltern kennt in unserer Zeit ungeahnte Grenzen, ungeahnte Weite. Und das ist oft erschütternd, wenn man das sieht, wie Eltern sich in ihren Kindern selbst verwirklichen wollen. Wir müssen uns also überprüfen, ganz gleich, wo wir als Erziehende stehen, welche Wirkung von unserem Erziehungsstil und welche Wirkung von unserem Vorbild als Erzieher ausgeht. So zieht sich der rote Faden der Schuld durch die Geschichte der Familie Jakobs. Als die Brüder während der Hungersnot nach Ägypten ziehen und Josef sie unerkannt gefangen nehmen lässt, da taucht ganz plötzlich, selbst nach vielen, vielen Jahren, diese Schuld, die sie an ihrem Bruder begangen haben, urplötzlich wieder auf. Da sagt einer, jetzt müssen wir sühnen für die Schuld, die wir an unserem Bruder verursacht haben. Wie fein sich die Schuld in den Gewissen der Brüder angelegt hat, registriert wie bei einem Fahrtenschreiber eines Autobusses, der alles haargenau registriert. Und urplötzlich kommt die begangene Schuld aus den verdrängten Geschichten der Seele wieder hervor und steht übergroß vor den Augen der Brüder. Als Josef sich zu erkennen gibt und sie in ihre Arme schließt, erzeugt das eigenartigerweise noch keinen Frieden. Für Josef vielleicht schon. Er hat vielleicht geglaubt, das, was er jetzt tut, ist genug. Aber es war nicht genug. Die Brüder haben vielleicht gedacht, eigentlich hätte man über diese Sache, die vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren gewesen ist, gründlich sprechen müssen. Man hätte das mal gemeinsam aufarbeiten müssen. Man hätte sich zusammensetzen. Was ist denn damals passiert? Und was hat uns bewegt? Aber man tut es aus vielen guten Gründen nicht. Und dann ist etwas Wichtiges noch da, was diese Absicht unterstützt. Der Vater ist noch da, der durch seine große Autorität die Familie zusammenhält. Jeder reißt sich zusammen. Die Brüder wissen sich im Schatten des Vaters geschützt, aber unterschwellig schwingt dies eine mit. Sie können im Grunde genommen nicht glauben, dass Josef ihre Schuld vergeben kann. Das ist ja etwas, wenn wir ehrlich uns selbst mal überprüfen, über begangener Schuld, dass man über manche Schuld einfach denkt, sie war eigentlich so tief, so hart und so umfangreich, die kann einfach nicht vergeben werden. Das denken die Brüder hier. Und sehen Sie, hier setzt nun der Bibeltext in 1. Mose 50 ein. Jakob ist tot. Der Mittelpunkt der Familie, der alles zusammenhält, ist plötzlich nicht mehr da. Und jetzt mit diesem Tod bricht die Angst offen aus. Und ihre Frage, die Frage der Brüder, wie? In diesem Fragewort steckt ja jetzt alles drin. Wie macht deutlich, dass sie sich nicht ausdenken können, was Josef jetzt mit ihnen eigentlich machen könnte. Jetzt sehen sie plötzlich, der eigentliche Halt, die eigentliche Autorität, der eigentliche Schutz, in dem sie sich bisher gesonnt haben, ist nicht mehr da. Und je mehr sie darüber nachdenken, wächst ihre Angst. Angst macht eng und verleitet letzten Endes zu unüberlegten Handlungen. Wir merken, wie schwer es ist, in den Spannungen selbst einer so engen Gemeinschaft wie einer Familie, Versöhnung zu leben. Josef hatte doch längst seinen Brüdern vergeben. Und sie können das einfach nicht glauben. Sie sehen die Größe ihrer Schuld und kommen zu dem Ergebnis, der wird irgendwann Rache nehmen. Versöhnung, was ist das? Versöhnung meint, etwas wieder in die gehörige Ordnung bringen. Versöhnung ist nicht, dass ich mich fromm irgendwie rechtfertige. Nicht nur an ein freisprechendes Gerichtsurteil im Himmel glaube, obwohl das wichtig ist, das mich möglicherweise von der Schuld entlastet, aber sonst alles beim Alten lässt. Das ist Versöhnung nicht. Wenn ich nur Jesus dazu benutze, mir Vergebung oder Versöhnung zusprechen zu lassen, aber alles beim Alten lasse, das hat wenig mit Versöhnung zu tun. Versöhnung umfasst mehr. Nämlich, dass ich beginne, meine Beziehungen in Ordnung zu bringen, dass der Friede in die gestörten Beziehungen wieder einzieht. Da bin ich mit meinem ganzen versöhnenden Handeln gerufen. Und das gehört sicherlich dort, wo gestörte Beziehungen sind, wohl zu dem schwersten. Man kann sich so schön hinter der Vergebung und Versöhnung, die Jesus uns zugesprochen hat, verstecken. Den Weg der eigentlich praktisch handelnden Versöhnung gehen die Brüder nicht. Und deswegen kehrt auch kein Friede ein. Sie haben nicht begriffen, was Frieden bringt. Sie lebten davon, dass der Vater die Familie zusammenhält. Sie suchten den Frieden in einer menschlichen Beziehung. Und das ist immer eine brüchige Beziehung. Menschliche Bindung schafft uns nur begrenzte Ruhe, aber niemals tiefgreifenden Frieden. So tun die Brüder etwas, was eigentlich ganz logisch ist. Sie schicken andere vor. Sie ließen Josef sagen. Die Angst lässt es nicht zu, dass sie selbst zu Josef hingehen. Die Sperre ihres Verhältnisses resultiert aus der langjährig erprobten und geprobten Verhärtung. Sehen Sie, wenn die Bibel von Verhärtung spricht oder diesen anderen Begriff benutzt, Verbitterung, das kommt ja nicht von heute auf morgen. Wenn wir von verbitterten Menschen reden, wenn wir von verhärteten Menschen reden und damit auch von verbitterten Beziehungen, dann sind das doch Gedanken, die über Jahre geprobt worden sind. Dann sind das doch Gedanken, die über Jahre in der gleichen Richtung gedacht worden sind und die niemals unterbrochen worden sind. Bitterkeit wird uns nicht in die Wiege gelegt, sondern Bitterkeit wird antrainiert. Ein Gedanke, jahrelang gedacht, erzeugt im negativen Sinne Verbitterung. Und das war bei den Brüdern hier so. Und deswegen war es für sie unendlich schwer, diesen Gedanken, der auf die Dauer Verhärtung zeugte, durchzuschlagen. Die Verhärtung ihres Herzens lässt es nicht zu, macht sie unfähig, selbst zu ihrem Bruder zu gehen und zu sagen, was sie eigentlich denken und was sich in ihren Herzen abspielt. Aber Versöhnung ereignet sich nur dort, wo ich mich aufmache, hingehe. Und wir lernen das ja im Gleichnis vom verlorenen Sohn sehr deutlich. Diesen Dreiklang oder diesen Dreischritt der Buße. Er ging in sich. Er machte sich auf zu seinem Vater. Und er sagte zu seinem Vater, ich habe gesündigt vor Gott und vor den Menschen. Das ist der Dreischritt der Buße. Wenn wir einen Schritt weglassen, wird es schwierig. Und wenn wir mit unserem praktischen Christsein in dieser Welt, wo immer wir sind, wirklich durchdringend Frucht haben wollen, dann kann es nur da geschehen, wo wir in der Lage sind, durch die Kraft des Heiligen Geistes in dieser Weise Buße und Umkehr zu üben. Das aber wollen die Brüder nicht. Sie wollen mit heiler Haut aus dieser Sache herauskommen. Mit menschlichen Raffinessen versuchen sie nun, ihren Bruder dazu zu bringen, dass er eine andere Gesinnung einnimmt. Merken wir, wie schwer es ist, bereit zu werden, die Schuld seines Lebens ans Licht zu bringen, Versöhnung zu üben. Lieber erfindet man 1000 Wege, als das tun zu müssen. Die Angst zu haben, durch ein offenes Bekenntnis dem anderen ausgeliefert zu sein. Und die Brüder versuchen nun alles, um Beichte und Buße herumzukommen. Und so ersinnen sie eine raffinierte Sache. Hier wird der natürliche Mensch in seiner ganzen Art sichtbar. Sie kommen nämlich Josef theologisch. Mit ihrer Erklärung haben sogar dabei noch recht. Und doch ist die Art ihrer Frömmigkeit, wie sie hier auftreten, böse, weil es nicht aus ehrlicher Absicht geschieht. Denn hier spielt doch unterschiedlich die Forderung. Wenn du, so sagen sie, wenn du Diener Gottes sein willst, dann hast du uns zu vergeben. Gottes Name wird dazu benutzt, von einem anderen Vergebung einzufordern. Den anderen geistlich fromm unter Druck zu setzen. Beobachten Sie sich mal in der Erziehung Ihrer Kinder. Wie oft wird das gemacht? Geistlich andere unter Druck zu setzen, damit hier Vergebung oder Versöhnung herbeigeführt wird. Das kann aber niemals Dienst der Versöhnung sein, die Versöhnung und die Vergebung von einem anderen einfordert oder einklagt, so wie es die Brüder hier bei Josef tun. Sehen Sie, überall dort, wo das geschieht, dass ich einen anderen fromm unter Druck setze, sogar gestützt auf das Wort Gottes, handle ich niemals in der Freiheit des Glaubens. Die Brüder wollen sich hier lediglich absichern. Und das ist so natürlich. Denn was geschieht das? Ich weiß nicht, haben Sie es mal erlebt, dass Sie lange eine Sache, an der Sie schuldig geworden sind, mit sich herumgetragen haben, wo Sie einen anderen um Vergebung, um Versöhnung bitten mussten, diesen Weg zu machen dorthin, was einem da alles so durch den Kopf schwirrt. Was wird der andere denken? Wie wird er reagieren? Was wird er mir sagen? Indem ich mich doch aufmache, liefere ich mich doch dem anderen aus. Das ist doch das Schwierige, dass jetzt ich in eine Situation hineingestellt habe, die ich nicht mehr im Griff habe. In der Bitte der Vergebung zum anderen liefere ich mich ja ihm praktisch aus. Und das Einzige, was in diesem versöhnenden Handeln das Eigentliche ist, hier kann nur mit der Liebe und der Gnade Gottes gerechnet werden. Wenn ich mich aufmache und Vergebung und Versöhnung will, dann kann ich nicht damit rechnen, wie der andere reagiert. Dann könnte ich verloren sein. Sondern ich kann hier nur mit den Zusagen des lebendigen Gottes reden. Herr, ich mache mich jetzt auf und jetzt bin ich gespannt, was du daraus machst. Das ist ein Glaubensschritt, der durch die Wirkung des Heiligen Geistes zur Frucht wird und der niemals abhängig sein darf von dem, was jetzt der andere sagen könnte und wie er reagieren könnte. Und solche Wege werden uns zeigen, wie groß und herrlich sich Gott in solchen Dingen erweist. Die Brüder tun's nicht. Was hier bei den Brüdern praktiziert wird, ist nicht Umkehr, sondern es ist die Fortsetzung ihrer bösen Art. Sie rechnen nicht mit dem Handeln des lebendigen Gottes, der ja zugesagt hat, uns im Dienst der Versöhnung durch die Kraft seines Geistes zu unterstützen, sondern sie rechnen lediglich mit ihren natürlichen Findigkeiten und Spitzfertigkeiten. Aber jetzt kommt etwas, wo wir genau hinhören und lernen können. Da steht nämlich jetzt an dieser Stelle, nach der Reaktion der Brüder, ein erschütternder Satz. Josef aber weinte, als sie ihm das sagen ließen. Wir müssen uns an dieser Stelle fragen, wenn wir uns in die Situation dieses Josef nun hineinversetzen, wenn wir uns mal mit diesem Mann jetzt identifizieren, wir erleben das, wie hätten wir eigentlich reagiert? Im Grunde genommen gibt es eigentlich zwei Reaktionen. Wir hätten vielleicht gesagt, den Teppich hoch und den Mist drunter, ist nicht so schlimm. Oder wir wären fürchterlich wütend geworden. Wütend über diese Art der Brüder, da kann man ja wild werden. Nicht, wenn man diese Art so miterlebt, nicht so wie die sich verhalten, die lassen auch nur andere schicken, da merkt man, wie in der Bauchgegend so langsam die Wut hochsteigt, nicht? Man muss sich dann am Tisch festhalten, damit man nicht reagiert. Das sind doch alles natürliche Reaktionen, die aus den Beziehungen doch kommen, mit denen wir zu kämpfen haben. Josef aber weinte. Und hier wird das Wesen eines Mannes, das Herz eines Mannes deutlich, das zunächst einmal von einer ungeheuren Arroganz geprägt war, aber der im Laufe seines Lebens von Gott so viel Übungsfelder bekommen hat, dass er sich unter den Willen Gottes gedemütigt hat. Josef hat die Arroganz seiner Jugend dadurch verlernt, dass er in den Übungsfeldern seines Lebens lernte, sich tief auf Gott zu verlassen. Das hat in seinem Leben Jahre gedauert. Aber er hat an Gott festgehalten und die Übungsfelder, die Gott ihm in seinem Leben angelegt hat, die hat er aufgegriffen. Er ist nicht an ihnen gescheitert, sondern hat das, was er erlebt hat im Gefängnis, im Hause Potiphas, er hat es aus den Händen Gottes genommen und hat daran gelernt. Und nur so reift man geistlich. Und unter dieser geistlichen Reifung ist Josef barmherzig geworden. Für ihn war ja eigentlich der Prozess der Vergebung, der Versöhnung längst abgeschlossen, als er sich damals den Brüdern zu erkennen gab. Da hat er ihnen doch schon längst die Vergebung zugesprochen. Und jetzt sieht Josef diese tiefe Not seiner Brüder. An diesem zweimal vergib, dass sie ihm sagen ließen, erkennt er ihre Glaubensnot, ihre Angst, dass sie ihn für den halten, der jetzt ihr Leben zerstören könnte und will. Sobald ein Mensch aus dem Glauben fällt, verliert er eben die Gewissheit der Vergebung, die er hatte, und alles Vergessene kommt hoch. Diese Not der Brüder bekümmert aber Josef tief. Sein beständiges Leben mit Gott hat Josef feinfühlig gemacht für die Not der anderen. Er leidet mit den Schuldigen. Nur wer mit Gott tief versöhnt ist und versöhnt lebt, der über seinem Leben mit Gott zur Ruhe gekommen ist, lernt versöhnt zu reagieren. Versöhnt zu reagieren kann sein, dass man über der Sünde und der Schuld der anderen weinen kann. Sehen Sie, das macht ja eigentlich einen guten Seelsorger aus. Wissen Sie, wenn man als Seelsorger vor Menschen sitzt, die einem jetzt die Schuld ihres Lebens ausbreiten, dann stellt man ja als Seelsorger eins fest: Was der mir jetzt erzählt, das ist doch auch in meinem Leben. Ich bin doch nicht besser wie der, der mir das jetzt erzählt. Was habe ich gelernt? Was hat mir Gott gesagt durch die Jahre, was ich damit mache? Nur die tiefe Barmherzigkeit diesem Menschen gegenüber, der jetzt seine Schuld aus dem tiefsten Herzen seines Wesens holt. Nur Barmherzigkeit kann ihm helfen. Wie sagt es Jakobus? Das Gericht wird unbarmherzig sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geprobt hat. Denn die Barmherzigkeit triumphiert im Gericht. Wer sich selbst im Lichte Gottes erkannt hat mit seiner Sünde, der wird für die Sünde der anderen ein tiefes Erbarmen empfinden und sich nicht darüber aufregen. Das ist sicherlich ein ungeheurer Lernprozess. Man regt sich ja im Grunde über das, was die anderen tun, so unendlich auf und vergisst dabei, dass das meiste im eigenen Leben doch auch angelegt ist. Josef aber hatte gelernt, aus den vielen Tiefen, durch die ihn Gott geführt hatte, barmherzig zu werden. Und deswegen weinte Josef. Ihm ging die tief unversöhnte Glaubensnot der Brüder zu Herzen. Er liebte sie von Herzen und ertrug es nicht, dass sie Angst vor ihm hatten. Haben Sie das schon mal erlebt? Ich weiß nicht, ob Sie das auch in beruflichen Beziehungen erleben, besonders wenn Sie in verantwortlicher Stellung sind, wenn Sie merken, dass plötzlich Menschen vor Ihnen Angst haben. Wie reagieren wir darauf? Als Josef entdeckte, dass seine Brüder Angst vor ihm hatten, das ging ihm tief an die Nieren. Die Seele des Josef ist geprägt von der Liebe Gottes. Und wer Seelsorger an der Seele des anderen werden will, kann nur so sein, dass er dem anderen Menschen nur mit dem versöhnenden Blick des Josef begegnen kann. Keine Empfindlichkeit, kein Ärger über ihr Misstrauen, kein Beleidigtsein oder kein Vorwurf. Ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Das Erste, was er ihnen sagt, fürchtet euch nicht. Das sind die drei Worte des Evangeliums, mit denen auch die Weihnachtsgeschichte beginnt, mit dem Jesus angekündigt wird. Gott fängt mit diesen drei Sätzen an: Fürchtet euch nicht. Josef will zuerst den Brüdern die Angst nehmen, die Angst, die für eine befreiende Vergebung die Augen schließt und nur an sich selbst orientiert ist. Und dann gibt ihnen Josef dies eine zu verstehen: Ihr hättet Grund, mich zu fürchten. Ihr hättet wahrlich Grund, mich zu fürchten. Ich wäre genauso zu euch, wie das in euren Gedanken ist, wie ihr über mich denkt. Ja, wenn ich an Gottes Statt wäre. Aber bin ich an Gottes Statt? Und da liegt eigentlich der Schlüssel vieler zerstörter Beziehungen und Spannungen, auch unter uns vielleicht. Wir handeln an anderen so, als wären wir in der Richterposition Gottes. Wir nehmen uns das Recht dazu und rechtfertigen oft auch unsere Haltungen. Wir lernen hier von Josef, wie er das tat. Er gibt seinen Brüdern zu verstehen, wer bin ich eigentlich, dass ihr mit der Bitte um Vergebung mich so wichtig nehmt. Ich bin doch gar nicht zuständig für die Vergebung, sondern zuständig für die Vergebung ist Gott allein. Was heißt denn das versöhnt Leben? Dadurch, dass Jesus mir Vergebung zuspricht, dass Gott mir in Christus Versöhnung geschenkt hat, habe ich doch gar keine Wahl mehr. Das ist doch das Grundsätzlichste, was wir uns einfach mal deutlich machen müssen. Ich weiß, dass das unendlich schwer ist. Ich habe doch gar nicht mehr die Wahl der Versöhnung. Sondern dadurch, dass ich die Versöhnung Jesu in Anspruch nehme, für mein ganzes Leben, die tiefe Gewissheit dieser Versöhnung, die er mir am Kreuz gebracht hat, habe ich doch gar keine Wahl der Versöhnung mehr. Ich bin verpflichtet zur Versöhnung. Und das schwingt doch auch in den Worten mit, die Petrus unserem Herrn sagt. Also er kam und sagt, Herr, wie oft muss ich eigentlich meinem Nächsten vergeben? Da schwingt doch all das mit, was in unseren Herzen ist. Irgendwann muss doch mal auch in den Beziehungen Schluss sein mit Vergebung. Und dann sagt Jesus schlicht und einfach, 99 mal 99. Immer. Ich weiß, dass das über unser Verstehen geht. Aber es macht deutlich, welch tiefgreifende und wie tiefgreifend Gott eigentlich an der Konsequenz der Versöhnung denkt. Wer versöhnt mit Gott lebt, hat nicht mehr die Wahl der Vergebung und der Versöhnung in den Beziehungen der Menschen, sondern er ist verpflichtet zu dieser Versöhnung. Er hat nicht mehr die Wahl. Josef lebt in dieser Weise versöhnt. Und deswegen kann er sich loslassen, auch vom Misstrauen der Brüder, und sich innerlich von Gott zu einer tiefgreifenden Vergebung führen lassen. Und dabei wird nun das Böse nicht unter den Tisch gekehrt. Dass gesagt wird, es ist gar nicht so schlimm alles. Sondern hier wird sie ganz deutlich angesprochen. Josef sagt, ihr gedachtet mir Böses zu tun. Das steht im Raum. Ihr gedachtet mir wirklich, euer Leben war wirklich böse. Aber Josef geht weiter. Josef weitet den Brüdern den Blick für göttliches Handeln. Gott hat alles zum Guten gewendet, dass er täte, was jetzt am Tage ist. Das ist ein Vers, der mir eigentlich unendlich viel Mut macht und Trost macht in den Beziehungen, alltäglichen Beziehungen, in denen man ja das erlebt, dass so viele Dinge auch in den Beziehungen so nicht in Ordnung sind, wo man unter Beziehungen leidet und wo wir nicht wissen, was eigentlich aus den Beziehungen, in denen wir stehen, seien es familiäre Beziehungen oder kollegiale, ganz gleich wie. Gott wendet alles zum Guten. Aber zwischen diesen Dingen, wie er das in der Familie des Jakob und des Josef getan hat, liegt eine unendlich lange Zeit. Da liegen Übungsfelder zu verstehen, wie Gott das eigentlich in unserem Leben haben möchte. Und Josef selbst und die Brüder sind durch viele Tiefen gegangen, bis sie in diesem Übungsfeld Gottes begriffen haben, was der Wille Gottes in der Versöhnung für ihr Leben eigentlich ist. Aber Gott ist mit seinem Finger wie ein roter Faden im Leben dieser Familie konsequent ans Ende gekommen. Aber Gott hat alles zum Guten gewendet. Und das ist auch in unserem Leben so. Ganz gleich, wo wir stehen, unter welcher Not wir leiden, Gott wird unser Leben zum Ziel bringen. Die Frage ist nur, ob wir bereit sind auf das, was uns Gott zumutet auf diesem Weg. Auch an Unordnung, was da ist. Luther hat ja mal nachträglich gesagt, ich staune nur darüber, wie Gott auf dem Misthaufen meines Lebens hat Blumen wachsen lassen. Dass Gott diesen Weg in der Familie des Jakob und mit dem Leben seiner Söhne zum Ziel gekommen ist. Gott aber hat alles zum Guten gewendet, dass er täte, was jetzt am Tage ist. Aber Gott hatte auch einen Schlüssel, dass das geschehen konnte. Gott hat aus der Familie einen fähig gemacht. Er hat einen Josef geformt. Gott hat für uns einen fähig gemacht, dass wir fähig werden, Vergebung und Versöhnung zu leben. So ist der Josef ein Lichtblick auf das Neue Testament. In Josef werden die Qualitäten des Christus sichtbar. Er hat Christus für uns fähig gemacht, bereit gemacht. Er hat Christus ans Kreuz gebracht, damit wir in die Lage versetzt werden können, fähig werden können, durch ihn Versöhnung zu üben. Und so sagt Josef, ich werde für euch sorgen, für euch und eure Kinder. Woran erinnert uns das? Doch an Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben hin für die Schafe. Meine Schafe hören auf meine Stimme und ich kenne sie. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Wir haben in Christus einen guten Hirten, der für uns Sorge trägt, der Acht hat auf unser Leben. Lassen wir das hineinwirken in unser Leben, dass die versöhnende Art dieses Herrn durch sein Kreuz uns fähig macht, wie wir es heute an Josef gehört haben, in den vielen Beziehungen, in denen wir stehen, Versöhnung zu leben. Jetzt bete ich noch. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir und bekennen einfach, dass wir Menschen sind, die das einfach nicht begreifen können. Du hast uns hier in der Person des Josef etwas deutlich gemacht, worunter wir oft so leiden, dass wir mit unserem unversöhnten Herzen oft nicht weiterkommen, dass da so viele Beziehungen in Unordnung sind. Gib uns aus der Kraft deines Heiligen Geistes und deines Wortes einfach die Klarheit, wie wir mit den Menschen, mit denen wir zusammenleben, versöhnt leben können, damit Frucht entsteht, damit auch du sichtbar wirst in den Beziehungen, in denen wir leben. Wir danken dir, dass du uns das vorgelebt hast. Wir danken dir auch für dieses Beispiel des Josef. Gib, dass es uns hilft, Schritte zu gehen. Amen.